ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Am 30. Januar 1945 wird das Hamburger Passagierschiff Wilhelm Gustloff kurz nach dem Auslaufen in Gotenhafen vor der Küste Pommerns von russischen Torpedos abgeschossen. Es sinkt. An Bord sind mehr als 10.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder. 9.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertrinken in den eisigen Fluten. Wir erinnern heute an die größte Schiffskatastrophe der Neuzeit. Wir haben in unseren Archiven geschaut, lassen Zeitzeugen zu Wort kommen, darunter auch Hamburger. Gleich hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3664. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert heute mit einem Stück Zeitgeschichte. Es ist Januar 1945, Zweiter Weltkrieg. Der vielfachen Übermacht der russischen Verbände hat die Wehrmacht an der Ostfront nichts mehr entgegenzusetzen. Mit Pferdewagen und Handkarren versuchen Tausende von Menschen bei eisigen Temperaturen über die zugefrorene Ostsee und die kurische Nehrung den Raum Danzig zu erreichen. Ihre Hoffnung: Sie wollen dort auf eines der letzten Schiffe, die Richtung Westen gehen. Im damaligen Gotenhafen, heute Gdynia, liegt die Wilhelm Gustloff. Das Schiff war am 5. Mai 1937 bei Blum und Voss in Hamburg im Beisein von Hitler vom Stapel gelaufen.
Ich rufe dich auf den Namen Wilhelm Gustloff.
Und nun zerschellt die Sektflasche am weißen Bug des jüngsten deutschen KDF-Schiffes Wilhelm Gustloff.
Mit 208 Metern Länge ist die Wilhelm Gustloff damals das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Anderthalb Jahre fährt sie für Hitlers Freizeitorganisation Kraft durch Freude Urlauber nach Norwegen oder Schweden. Doch diese Urlaubsreisen sind längst Geschichte. Im Krieg verliert sie ihren weißen Anstrich, wird zum Lazarett und Wohnschiff für Matrosen. Das Wasser im bordeigenen Schwimmbad ist längst abgelassen. Dort sind jetzt, Anfang des Jahres 1945, mehr als 100 Rotkreuzhelferinnen untergebracht. Das Schiff soll so viele Flüchtlinge wie möglich aufnehmen und Richtung Westen nach Kiel bringen. Heinz Schön, damals 18 Jahre alt, gehört zur Stammbesatzung. Als Zahlmeisteraspirant soll er die Flüchtlinge registrieren. Mehr als 7.000 sind bereits an Bord. Doch immer mehr drängen auf das Schiff, bangen und kämpfen hier um letzte Rettung. Auch 1.000 U-Boot-Soldaten sind an Bord. Sie sollen für ihren nächsten Einsatz nach Kiel verlegt werden.
Um 12.15 Uhr ging es dann endlich los. Schlepper zogen uns dann in die Fahrrinne. Und damit das Schiff dann in eigener Kraft weiterfahren konnte. Und in dem Augenblick kam ein kleines Schiff aus Pillau, Reval. Und die Leute waren die ganze Nacht gefahren und die schrien dann im Chor: Nehmt uns mit. Es wurde dann nochmal das Fallrepp runtergelassen und dann wurden auch diese Leute noch an Bord geholt. Man schätzt die Zahl zwischen 500 und 800. Die wurden auch nicht mehr registriert und die kamen einfach an Bord. Der Nachteil war, diese Menschen bevölkerten dann die Gänge. Wir hatten ja vorgesehen, dass die Gänge in jedem Fall frei bleiben, wenn was passiert. Und das war also nicht mehr möglich. Die Leute mit ihrem Gepäck oder Taschen, die sie bei sich hatten, kampierten dann also in den Gängen, sodass es sehr schwierig war, überhaupt dann noch nach oben zu kommen.
Die Stimmung ist trotzdem gut. Die Flüchtenden haben es auf die Gustloff geschafft. Viele fühlen sich bereits gerettet.
Uns kann ja nichts passieren. Ein so großes Schiff, es war ja auch noch nie ein Schiff in dieser Größe in der Ostsee untergegangen. Hier kann uns also nichts passieren. Das Einzige, was uns passieren kann, sind Luftangriffe.
Flakgeschütze an Bord der Gustloff sollen diese Gefahr abwehren. Ausreichend Geleitschutz, den gibt es nämlich nicht. Nur das Torpedoboot Löwe begleitet das völlig überladene Schiff. Ein Funkspruch in den frühen Abendstunden veranlasst Kapitän Friedrich Petersen, die Positionsleuchten einzuschalten. Angeblich befindet sich die Wilhelm Gustloff auf Kollisionskurs mit einem Konvoi von Minensuchbooten. Das Schiff ist nun auch bei Dunkelheit gut zu erkennen und gerät in das Visier des aufgetauchten russischen U-Boots U-13. Kommandant Marinescu beginnt sofort mit der Jagd auf das gigantische deutsche Schiff. 3 Stunden später versinkt die Gustloff, getroffen von 3 U-Boot-Torpedos im Meer. Wie Überlebende sich an diesen schlimmsten Moment ihres Lebens erinnern, das gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Jahre ist es her, als sich eine Schiffskatastrophe unglaublichen Ausmaßes in der Ostsee abspielt. Die Wilhelm Gustloff mit ca. 9000 Flüchtlingen an Bord, größtenteils aus Ostpreußen, wird von 3 russischen U-Boot-Torpedos getroffen. Chaos bricht an Bord des hoffnungslos überfüllten Schiffs aus. Der 18-jährige Heinz Schön, er gehört zur Besatzung der Gustloff. Er ist in seiner Kabine, als der erste Torpedo den Rumpf trifft.
Ich dachte, jetzt ist passiert, jetzt sind wir auf eine Mine gelaufen. Da aber danach sofort ein 2. und 3. Schlag kam, die Schiffsmaschinen still lagen und man hörte also nicht mehr das Rattern, das Motorengeräusch und das Licht war verloschen. Ich war also von dem letzten Torpedo oder von dem 2. Torpedo, der einschlug, war ich also hochgeschleudert worden. Der Torpedo ging vielleicht 5 Meter unter mir in den Schiffskörper. Alles fiel von der Wand, Bücherregal und alles, was also da nicht ganz fest war, fiel runter und ich wusste erst im Augenblick gar nicht, was passiert war.
Mütter mit Neugeborenen sind an Bord, auch Hochschwangere, denn die Gustloff hat eine Entbindungsstation. Ingeborg Piepmeier hat dort einen Tag zuvor einen Jungen zur Welt gebracht. Wie durch ein Wunder werden beide gerettet.
Zuletzt war ich allein im Zimmer, habe ich meinen Sohn aus dem Kinderwagen genommen, in ein Kopfkissen so reingepackt, hat ein grünes Jäckchen und Mütze auch. Und dann bin ich bis an den Hauptaufgang gekrochen mit dem Jungen und dann waren unwahrscheinlich viele Menschen, die von unten raufkamen. Also da trat man schon nur auf Menschen. Durch die Masse bin ich dann eben richtig an Bord geschoben worden. Oben hat man mir den Jungen abgenommen und gesagt, ich sollte über eine Strickleiter klettern, weil das Boot nicht mehr da war, es war schon auf Wasser. Bin ich über die Strickleiter geklettert und meinen Jungen habe ich dann nicht mehr gesehen. Nachdem wir dann 2 Stunden circa auf dem Wasser waren, kam die Löwe und hat uns immer einzeln an Bord gezogen. Auf dem Schiff wurde noch ein Kind geboren. Und dann fragte ich nach meinem Kind. Und dann sagte man mir, wenn du ein grünes Jäckchen und Mützchen anhänge, ja, da liegen Kinder. Ja, dann war er da. Dann habe ich ihn da erst wieder gefunden.
Viele andere Frauen haben keine Chance. Sie sind sofort tot. Auch die Rotkreuzhelferinnen, die im Schwimmbad untergebracht sind. Genau dort schlägt der erste Torpedo ein. Auch das Promenadendeck mit seinen Panoramafenstern aus Panzerglas wird für viele zur Todesfalle. Ursula Resas und ihre Schwester sind dort eingeschlossen.
Dann kam ein Offizier, schoss das Fenster durch und da haben wir das dann mit den Händen rausgestoßen und meine Schwester sprang raus und ich dann auch wurde sozusagen von dem Menschenstrom, der da war, rausgeschoben, war dann auch gleich unter Wasser. Und dann dachte ich, na jetzt ist es zu Ende, bloß zu Ende, schnell zu Ende. Wasser gurgelt einem dann in Mund und Ohren. Aber doch kriegte ich wieder Luft und dann schwamm ich, war ja noch jung und konnte ein guter Schwimmer, schwamm ich in ein Stück, bis ich ein Floß zu fassen bekam. Und dann schwamm mir so rum das ganze Meer schwarz von Menschen und kleine Kinder, die den Schwimmwesten zu groß waren, mit dem Kopf im Wasser und die Beine in den Höhen und von dem Schiff war nichts mehr zu sehen und man sah Scheinwerfer und dann sah ich einen Rettungsboot. Wollten sie mich da nicht mehr reinlassen und dann ist alles ist voll, keiner kommt mehr rein. Aber doch hab ich mich da reingeschwungen, erst mit einem Bein und dann gleich zogen sie mich rein. Und dann diese Hilfeschreie vom tiefsten Herzen aus, das kann man nicht vergessen.
Es ist eine stürmische, eiskalte Nacht. Schneetreiben minus 18 Grad. Das Schiff hat bereits Schlagseite. Tausende drängen durch die Gänge an Deck. Auf dem Schiff tobt der Überlebenskampf. Die Zeitzeugenberichte der Überlebenden erschüttern. Damals wie heute. Zu hören gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit einem Stück Zeitgeschichte. Wir erinnern an eine der größten Schiffskatastrophen aller Zeiten, den Untergang der Wilhelm Gustloff, bei deren Versenkung durch russische Torpedos mehr als 9000 Menschen den Tod finden. Flüchtlinge, die kurz vor Ende des Kriegs aus Ostpreußen unterwegs sind und sich auf das Schiff retten wollen, um über die Ostsee in den Westen zu fliehen. Der Untergang ist für die Überlebenden ein traumatisches Ereignis, das sie ihr gesamtes Leben nicht loslassen wird und über das sie teilweise erst viele Jahre nach dem Untergang reden können.
Die meisten Frauen haben ja dann ihre Kinder unterwegs verloren. Sie standen dann Mutterseelen alleine oben an Deck und schrien nach ihren Kindern, und die Kinder, die irrten irgendwo in dem Schiff rum oder waren schon totgetrampelt. Eine Mutter, die gerettet worden ist, hat ihr Kind, das glaube ich ein Jahr alt war, an die Brust gedrückt und ist mit diesem Kind ins Wasser gesprungen. Und im Wasser durch den Aufprall, das waren ja immerhin noch 10 bis 12 Meter, ist ihr das Kind aus den Armen gerissen worden, durch den Aufprall. Und sie hat dann ihr Kind auch bei dieser versuchten Rettungsaktion verloren. Sie ist aber dann in ein Boot gezogen worden und ist gerettet worden.
Auch Heinz Schön entkommt dem Inferno. Er gehört zur Crew der Wilhelm Gustloff. Später wird er alle Fakten und Informationen zu dieser Katastrophe akribisch sammeln, dokumentieren und veröffentlichen.
Ich bin dann in einen Wust von Menschen gekommen, ein Knäuel von Menschen. Ich habe dann unter mir gar nichts mehr gefühlt. Die Leute lagen also schon vielleicht 50, 75 Zentimeter hoch auf dieser Treppe. Ich bin dann hochgetragen worden, von Laufen war überhaupt keine Rede mehr. Das Chaos oben an Oberdeck wurde natürlich immer größer, je mehr Boote zu Wasser gelassen wurden und je weniger die Aussicht bestand, auch für die Menschen, die Frauen und Kinder und alte Leute, und die dann verzweifelt und auf Knien lagen und beteten und schrien, und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, was da passierte.
Viele Bilder, Schicksale, die ihm nie wieder aus dem Kopf gehen.
Und ich sah dann also unmittelbar neben mir einen Mann in Parteiuniform und daneben eine Frau und zwei Kinder. Und die Frau schrie dann dem Mann zu: Mach ein Ende mit uns. Er zog dann seine Pistole, erschoss erst die beiden Kinder, dann seine Frau, die dann auf Deck fielen und dann über diese Eisfläche nach unten rutschten. Und dann setzte er die Pistole an die eigenen Schläfe, mit einer Hand hielt er sich fest und dann blieb der Schuss aus. Er hatte keine Patrone mehr in der Pistole und dann rief er mir zu: Gib mir deine Pistole. Und ich schrie ihm zurück: Ich habe keine. Und in dem Augenblick ließ er dann die Hand los und rutschte also lebend seiner toten Familie nach.
Auch Heinrich Corella und Günther von Meidell, beides damals 13-jährige Jungs, entkommen der Katastrophe in einem Rettungsboot. Später leben sie in Hamburg und berichten.
Und dann erinnere ich mich noch, dass ein junger Marineoffizier leuchtete mir ins Gesicht und fragte gern: Wie alt bist du? 13. Und dann winkte er mit der Taschenlampe so rum und das hieß eben ab ins Boot.
Der erste Offizier hatte kurz vor dem Auslaufen des Schiffs beim Anblick der zahlreichen Flüchtlinge noch Korkflöße und Marinekutter organisiert, um mehr Rettungsboote zu haben. So überlebt auch Günther von Meidell.
Neben dem Schornstein lag ein Marinekutter. In diesem Kutter waren schon Marinesoldaten vor allen Dingen. Und an der Spitze dieses Kutters saß Kapitän Petersen.
Kapitän Friedrich Petersen, der Mann, der die Verantwortung und das Kommando für die Wilhelm Gustloff hatte, geht rechtzeitig von Bord. Er überlebt das Unglück. Bis zum Ende seines Lebens wird er sich nicht zur Katastrophe und zu seinen Beweggründen äußern. Er stirbt 1960 und wird in seinem Heimatort Keitum auf Sylt begraben. Nur etwa 1200 Menschen werden gerettet, als der ehemalige KdF-Dampfer Wilhelm Gustloff am 30. Januar 1945 vor der Küste Pommerns sinkt. In unserer 3664. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts erinnern wir an eine der größten Seekatastrophen der Geschichte, bei der mehr als 9000 Menschen den Tod finden. Viele sind Flüchtlinge aus Ostpreußen, die sich an Bord dieses großen Schiffes sicher wähnen auf ihrem Weg in den Westen. Aber die Gustloff wird von 3 Torpedos eines russischen U-Boots getroffen. Sie sinkt innerhalb einer Stunde. Das Wasser ist 2 Grad kalt, viele Menschen sterben nach wenigen Minuten in den eisigen Fluten.
Als wir in das kalte Wasser reinkamen, dann wurden die Füße, Hände, der ganze Körper wurde kalt. Aber nachdem der Körper zeitweise unterkühlt war, haben wir die Temperatur überhaupt nicht mehr gespürt. So abgestorben waren die einzelnen Glieder, dass man das kalte Wasser überhaupt nicht mehr gespürt hat.
Im Wasser traben furchtbar viele Leute, die vom Bord gesprungen sind, ohne ein Floß und ein Rettungsboot zu kriegen. Wir konnten aber keine mehr aufnehmen von den Schwimmenden, weil das Floß voll war. Im Rettungsboot nachher haben wir versucht, noch mehr Leute, mehr Kameraden und Frauen und Kinder aufzunehmen. Aber selbst das Rettungsboot war halb voll Wasser, sodass wir keine mehr aufnehmen konnten. Die Bilder, die man so erlebt bei solcher Katastrophe, die wird man das ganze Leben nicht wieder los.
Ich habe tatsächlich gesehen, wie Leute aus dem Wasser nach oben griffen und dann lautlos unterging.
Viele Jahre treffen sich Überlebende wieder, tauschen sich aus. Zum Beispiel auf einem Treffen von Überlebenden in Damp, 40 Jahre nach dem Unglück. Eine Frau spricht zum ersten Mal über ihre Erinnerungen.
Und in diesem Rettungsboot hingen Leute, unter anderem neben mir eine Frau. Und ich wollte die Hand geben und wollte sie versuchen zu retten. Mhm. Das ging aber leider nicht, weil es verboten war, weil das Schiff sonst kentern würde oder gekentert hätte. Und da habe ich an meine Mutter gedacht, habe ich gemeint, das hätte ebenso gut meine Mutter sein können. Damit kann man nicht fertig werden. Das ist das erste Mal, wo ich überhaupt von diesem Rettungsschiff spreche, von der Löwe, und das habe ich immer schon erzählt. Aber von diesem Boot nicht, denn das konnte ich nicht.
Das Torpedoboot Löwe ist nach wenigen Minuten vor Ort und beginnt sofort mit der Rettung. Sogar ein Baby kommt an Bord zur Welt. Mehr als 450 Menschen kann das Schiff aufnehmen. Es ist eine Geschichte von Tapferkeit und Mut. Ein Moment, in dem Helden geboren werden oder auch einer, in dem Menschen schwach werden. Ihre Verantwortung über Bord werfen, ans eigene, nackte Überleben denken. Was sich in den Stunden nach dem Untergang an der Unglücksstelle ereignet, das hören Sie in der zweiten Stunde hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3664. Über den Untergang der Wilhelm Gustloff, dem Flüchtlingsschiff, das im Januar 45 tausende Menschen über die Ostsee nach Kiel bringen sollte, da war lange Zeit nach dem Krieg wenig zu hören oder zu lesen. Das Schicksal von getöteten Deutschen gerät in Anbetracht der grausamen Nazi-Verbrechen etwas in den Hintergrund. 3 Torpedotreffer eines russischen U-Boots hatten am 30. Januar das Schiff getroffen. Es sinkt binnen einer Stunde in der Ostsee. Es beginnt der Überlebenskampf um einen Platz in den wenigen Rettungsbooten oder Flößen. Tausende Menschen sterben. An der bis dahin beispiellosen Rettungsaktion sind 9 Schiffe beteiligt. Einige erreichen die Unglücksstelle erst viele Stunden später. Sie können nur noch wenige Überlebende bergen. Einer von ihnen ist Heinz Schön. Der damals 18-Jährige gehörte zur Crew der Wilhelm Gustloff.
Man sah nur Köpfe, dazwischen Flöße und dazwischen Boote. Sie wussten ja gar nicht mehr, wer lebt. Ich kenne eine Marinehelferin, die ist in einem Boot gewesen, da waren etwa 35 Leute drin. Und von den 35 Leuten sind bis um 4.30 Uhr morgens 30 gestorben. Und sie waren zuletzt noch 5. Die haben dann die Toten immer über Bord geworfen. Nicht? Ich habe das selbst im Boot erlebt, wie also ein Mädchen angefasst wurde. Die wollten sie über Bord werfen und dann schrie die, ich lebe noch.
Der schwere Kreuzer Admiral Hipper befindet sich zusammen mit dem Torpedoboot T-36 direkt nach dem Unglück in der Nähe der sinkenden Wilhelm Gustloff. Wegen der andauernden Gefahr durch russische U-Boote dreht der Kapitän, der Admiral Hipper, der selbst 1000 Flüchtlinge an Bord hat, ab. Keine Chance für die verzweifelten, hilflosen Menschen, die in Booten und Flößen um ihr Überleben ringen. Die Besatzung des Torpedoboots T-36 zieht dagegen mehr als 500 Schiffbrüchige aus dem eisigen Wasser. Auch ein Minensucher passiert später die Unglücksstelle. Kapitän Walter Weichel findet jedoch kaum noch Überlebende.
Wir kriegten Order, alle Schiffe, die in der Nähe standen, sollten zur Unglücksstelle. Und plötzlich gegen 1 Uhr rief einer von meinem Schiff, der Ausguck, hier treiben Flöße. Ich habe nur Order gegeben, das Boot auszusetzen, ein Beiboot auszusetzen, die Leute rauszufischen, welche noch lebten. Denn alle Flöße waren praktisch, da steckte nur noch einer raus und zeigte seinen Finger. Er hat einen kurzen Scheinwerfer angestellt, um zu gucken, denn es war ja U-Boots-Gefahr noch. Also waren wir bemüht, nur das eben an Bord zu nehmen.
Für mehr als 9000 Menschen, viele davon namenlos, wird die Ostsee zum Grab. Dennoch, diese riesige menschliche Tragödie ist laut Seekriegsrecht kein Kriegsverbrechen. Weil die Gustloff Kriegsmaterial und mehr als 1000 U-Boot-Soldaten transportierte, galt sie nicht als Flüchtlingsschiff, sondern als Kriegsschiff. Sie war mit Flakgeschützen bewaffnet und fuhr im Geleit eines Torpedoboots. Auch der 2019 verstorbene Historiker Axel Schild von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg ist dieser Meinung.
Das ist also kein Terrorschlag out of the blue gewesen, sondern das ist die Folge eines Krieges. Und um es noch einmal zu sagen, der Krieg ist von Deutschland ausgegangen. Deutschland hat Europa mit Krieg überzogen, mit Mord überzogen. Und der Krieg ist sozusagen zurückgekehrt. Und das bei der Rückkehr dieses Krieges dann unschuldige Opfer vorgekommen sind, die zu beklagen sind, das ist völlig klar. Nur wer die Vorgeschichte ausklammert, in dem dieses passierte, der handelt zumindest sehr fahrlässig, weil er ein bestimmtes Szenario suggeriert, das mit der Geschichte nichts zu tun hat.
Hitler selbst hatte die Ostsee am 11. November 1944 zum sogenannten Operationsgebiet erklärt. Deutsche Kriegsschiffe sollten auf alles feuern, was schwimmt. Die gleichen Rechte galten für die Gegner. Da sind sich Experten einig. Marinescu, der russische Kapitän von S-13, wurde nach dem Krieg unehrenhaft aus der Marine entlassen. 1990 wurde ihm posthum der Orden Held der Sowjetunion verliehen und in St. Petersburg ein Denkmal für ihn errichtet. Das Hamburger Hafenkonzert erinnert heute an den Untergang der Wilhelm Gustloff am 30. Januar 1945. Das ehemalige KDF-Schiff ist mit tausenden Flüchtlingen aus Ostpreußen an Bord auf dem Weg von Gotenhafen in der Danziger Bucht nach Kiel. Kurz nach 21 Uhr wird das riesige Schiff von russischen Torpedos getroffen und versenkt. Mehr als 9000 Menschen sterben in der eiskalten Ostsee. Kurz zuvor hatten sie an Bord eine Rede Adolf Hitlers verfolgt. Denn am selben Tag, 12 Jahre zuvor, war Hitler an die Macht gekommen. Im Laufe dieser Sendung haben wir Berichte von Überlebenden gehört, die sich mit erschreckenden Details an den Untergang erinnern. Wie aber konnten diese Menschen nach der Katastrophe mit diesen Bildern im Kopf, mit den Erinnerungen leben?
Warum ich und warum nicht die anderen? Ich habe ewig ein etwas schlechtes Gewissen.
Heinrich Korella, damals 13 Jahre alt, überlebt in einem Rettungsboot. Die Erinnerungen an diese unfassbare Katastrophe begleiten den Hamburger sein Leben lang. Und auch der 18-jährige Heinz Schön, von ihm war schon mehrfach die Rede, überlebt. Nach dem Untergang wird er auf ein anderes Schiff kommandiert. Auf 11 weiteren Fahrten bringt er Flüchtlinge über die Ostsee und passiert dabei 22 Mal das Grab der Gustloff. Er entschließt sich, diese und damit auch seine eigene Schicksalsgeschichte aufzuarbeiten.
Jeder Mensch weiß, dass also die Titanic untergegangen war, dass das eine ganz große Katastrophe war. Wenn man aber Leute fragt, wissen Sie was über den Untergang der Gustloff, sagen die, nein, da weiß ich nichts davon. Das war nun ein Kriegsereignis, das manche verdrängen wollen, vor allen Dingen junge Menschen sich gar nicht damit befassen. Und ich meine, dass gerade ein solches Unglück in einem Krieg, das also gerade Frauen und Kinder getroffen hat, viel stärker in das Bewusstsein der Menschen dringen muss, damit also solche Kriege und solche schrecklichen Katastrophen künftig verhindert werden.
Er recherchiert, sammelt Material und baut ein Archiv auf. 1952 schreibt er sein erstes Buch, weitere Folgen. Viele Jahre später dient er als wichtige Quelle für Günther Feuerkrass Bestseller Im Krebsgang. Er ist Berater für zahlreiche Dokumentationen und 2007 auch für den ZDF-Film Hafen der Hoffnung, die letzte Fahrt der Wilhelm Gustloff mit Kai Wiesinger, Detlef Buck und Michael Mendel in den Hauptrollen. Immer wieder konfrontiert sich Heinz Schön mit dem Unglück, scheut sich selbst nicht davor, den russischen U-Boot-Kommandanten Marinescu zu treffen, den Mann, der die Gustloff mit 3 Torpedos versenkt hat.
Mich interessierte das eben, wie ein Russe, wie der Mann, der also die Torpedos abgeschossen hat, über seine Handlung heute denkt. Nicht? Das war für mich also mal interessant zu wissen und vor allen Dingen auch, welche Atmosphäre in dem Schiff waren, ob die dann hochgesprungen sind und gejubelt haben, wie sie die Gustloff versenkt hatten. Das interessierte mich nicht. Und das haben die auch. Das ist genauso wie auf deutschen U-Booten gewesen, wenn also ein Schiff abgeschossen wurde. Nicht? Da war natürlich genauso wie bei den Fliegern, die einen abschossen. Nicht? Da war eben das Gefühl, du hast einen Erfolg gehabt. Das war für die Leute ein Erfolgserlebnis. Und das ist eben das Makabre am Krieg, ein Erfolgserlebnis zu haben, andere umgebracht zu haben. Das ist also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Der Krieg, was macht er aus uns Menschen? Heinz Schön hat kein Verständnis dafür, dass der russische Kapitän Marinescu 1990 posthum den Titel Held der Sowjetunion verliehen bekam. Dennoch, den Behauptungen, die Versenkung der Gustloff sei ein Kriegsverbrechen gewesen, stellt er sich klar entgegen.
Die Gustloff fuhr also abgeblendet in Kriegsgewässern, hatte Flak an Bord und 1000 ausgebildete U-Boot-Leute. Angriffsgrund war der Transport von Soldaten, U-Boot-Soldaten, die nach Kiel gebracht werden sollten, um auf neuen U-Booten eingesetzt zu werden.
1985 findet das erste Treffen von Überlebenden der Schiffskatastrophe im Ostseebad Damp statt. Es soll vor allem den Betroffenen helfen, das Unglück aufzuarbeiten. Auch den mehr als 40 Kindern, die 1945 aus den Fluten gerettet worden waren. Waisen, deren Familien den Tod fanden und deren Herkunft und Identität viele Jahre ungeklärt blieb. Eine davon ist Heidrun Riepe. Über ihr Schicksal gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Als der ehemalige KDF-Dampfer Wilhelm Gustloff an diesem 30. Januar 1945 in den eisigen Fluten der Ostsee versinkt, ist Heidrun Riepe keine 3 Jahre alt. Ihre Mutter will, wie viele andere auch, aus Westpreußen fliehen und kann für ihre 3 Töchter und eine Nachbarin eine Kabine auf dem Schiff ergattern. Als die Gustloff dann vor der Küste Pommerns durch ein russisches U-Boot torpediert wird, sterben Tausende von Menschen, darunter auch die Schwestern, die Mutter und die Nachbarin von Heidrun Riepe. Das kleine Mädchen wird von einem Soldaten des herbeieilenden deutschen U-Boots T-36 aus dem Wasser gezogen. Erinnerungen an die Gustloff hat sie keine, aber etwas bleibt in ihrem Unterbewusstsein.
Wenn das Wasser unter mir dunkel ist, kriege ich furchtbare Beklemmungen. Dann sag ich mir, Heidrun, dir passiert nichts. Kehre einfach um und schwimme zurück ins Flache. Alles ist gut. Das ist die einzige Erinnerung, das dunkle Wasser unter mir.
Nur ein Bild kommt ihr ab und zu in den Sinn. Sie sieht einen Mann in Uniform, der Akkordeon spielt. Ansonsten hat sie keinerlei Erinnerungen an die Gustloff. Sie kann nicht sagen, wie sie heißt und kann auch keiner Familie zugeordnet werden. Ein Amtsarzt schätzt ihr Alter auf 2 Jahre. Eine Pflegemutter gibt ihr den Namen Heidi, weil sie immer wieder von Didi spricht und legt den 16. August als Geburtstag fest. Erst viele Jahre später erfährt Heidrun Riepe die Geschichte ihres Vaters. Er hat den Krieg überlebt und kann seine Tochter etwa 3 Jahre nach Kriegsende über das Rote Kreuz ausfindig machen. Einmal besucht er sie bei den Pflegeeltern, meldet sich dann aber nie wieder. Mit einer anderen Frau gründet er eine neue Familie.
Als sie mit dem 2. Kind schwanger war, da hat sie verständlicherweise gesagt, jetzt möchte ich bitteschön auch geheiratet werden. Aber er war ja noch gar nicht Witwer. Und da hat er uns alle, auch mich, für tot erklären lassen. Damit er jetzt, wo er Witwer ist, wieder heiraten kann. Und hat dann in der Ehe noch eine Tochter bekommen und die hat er Heidrun genannt.
Erst viele Jahre später soll sie davon erfahren, als doch noch ihre wahre Identität geklärt wird. 1962 druckt eine Frauenzeitschrift Bilder der geretteten Kinder der Wilhelm Gustloff ab und fragt, was wurde eigentlich aus den Suchkindern? Eine Frau aus der Nachbarschaft in Gotenhafen in Westpreußen, da wo Heidrun Riepe mit ihrer Familie bis zur Flucht 45 gelebt hatte, erkennt das kleine Mädchen und erzählt ihr später von der Mutter und den beiden Schwestern. Heidrun Riepe, inzwischen 19 Jahre alt, erfährt so ihren Geburtsnamen und kann erstmals ihre noch einzig lebende Verwandte, ihre Oma, besuchen. Dort erhält sie Einblick ins Familienstammbuch. Sie ist am 2. Mai 1942 geboren und damit ein ganzes Jahr älter als bisher angenommen.
Das alles ist Schicksal. Ich habe einfach immer nur Glück gehabt. Ich habe wunderbare Pflegeeltern gehabt, die mich sehr liebevoll großgezogen haben. Mutti hat bei mir gelebt, die ist mit 91 Jahren gestorben.
Heidrun Riepe heiratet und bekommt selbst drei Töchter. Zwei davon erhalten die Namen ihrer Schwestern. 1985 fährt sie ins Ostseebad Damp. Dort treffen sich erstmals die Besatzungsmitglieder der Rettungsschiffe und die Überlebenden der Wilhelm Gustloff. Ganz plötzlich steht sie ihrem Retter gegenüber.
Da lag unter anderem ein Kindersuchdienstheft vom Roten Kreuz. Und ich wusste, dass von mir darin auch ein Bild ist. Und da habe ich dann dieses aufgeschlagen und habe zu meinem Mann gesagt, ach guck mal, da bin ich ja. Darauf sagt jemand hinter mir, ach, das sind Sie? Na, dann habe ich Sie aus dem Wasser geholt. Und dann hat er mir erzählt, dass ich das letzte gerettete Kind war und er mich dann in seine Koje gelegt hat. Und weil ich geweint habe, hat er mir was auf dem Akkordeon vorgespielt.
Für Heidrun Riepe schließt sich damit der Kreis. Ihr besonderes Schicksal hat sie immer wieder erzählt und auch ihre Kinder sind mit dieser Geschichte aufgewachsen. Der Untergang der Wilhelm Gustloff hat auch die folgenden Generationen beschäftigt. Mit dem Trauma der Überlebenden mussten sich häufig auch deren Kinder auseinandersetzen. Was das genau bedeutet, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Wir erinnern heute an den Untergang der Wilhelm Gustloff im Januar 45 und an das Schicksal der Überlebenden. Unter ihnen ist auch die 23-jährige Christa Görke, die gemeinsam mit ihrer Mutter als Marinehelferin damals an Bord geht. Der eine warme Pelzmantel, den sich beide teilen, wird zum Schicksal für die Frauen. Enkelin Regina kennt jedes Detail der Geschichte so, als wäre es ihre eigene.
Und es gab, das war von der Flucht quasi gerettet worden, einen warmen Mantel, einen Pelzmantel. Und den haben die beiden sich, meine Mutter und meine Großmutter, geteilt. Das heißt, einer war oben an Deck mit dem Pelzmantel, der andere war unter Deck, um sich aufzuwärmen und natürlich auch zu arbeiten, weil auf dem Schiff waren ja Flüchtlinge, Verwundete, Wehrmachtsangehörige, Soldaten und so weiter. Und sie haben immer in regelmäßigen Abständen getauscht. Und kurz bevor das erste Torpedo reingegangen ist, hat meine Mutter noch mal mit meiner Großmutter getauscht und hat zu ihr gesagt, geh du mal rein, geh du runter. Meine Großmutter ist ins Schiffsinnere, nach unten in dieses leere Schwimmbad, wo auch viele Verwundete gelegen haben. Und da, so hat sie es mir erzählt, soll direkt das erste Torpedo reingegangen sein.
Tochter Christa wird im Pelzmantel von Bord gespült und überlebt, wie durch ein Wunder. An ihre Rettung kann sie sich nicht erinnern, auch nicht daran, wie lange sie im kalten Wasser zugebracht hat. Allein die Narben auf ihrer Haut, die noch immer von den Erfrierungen zeugen, werden sie ihr ganzes Leben lang daran erinnern. Und sie konfrontiert später ihre Tochter Regina mit dem Erlebten.
Das war immer ihr Tenor, dass sie immer gesagt hat, du musst dich daran erinnern, das darf nicht vergessen werden. Je älter ich wurde, umso mehr Details kamen dann in diese Geschichten mit rein, die mir auch zuweilen durchaus Angst gemacht haben, weil Bilder in meinem Kopf entstanden und dann irgendwann mit, als ich dann so 12, 13 war, auch tatsächlich echte Bilder aus Büchern dazu kamen.
Christa Görke hat die Katastrophe zwar überlebt, wird aber nicht damit fertig, dass ihre Mutter dabei ums Leben kommt. Im fortschreitenden Alter nimmt das Erlebte mehr und mehr Raum ein. Immer häufiger spricht sie mit ihrer Tochter darüber.
Und es gab durchaus Phasen, wo ich das so intensiv nachempfinden konnte, dass ich manchmal fast das Gefühl hatte, ich hätte es selber erlebt. So dieses Mitfühlen, ne? Das hat mich schon sehr, sehr beschäftigt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass es auch Momente gab, wo ich es manchmal nicht mehr hören wollte. So dieses immer wieder, du musst dich dran erinnern, es darf nicht vergessen werden, war manchmal anstrengend.
Regina hört ihrer Mutter trotzdem zu, erfüllt ihr auch den Wunsch, gemeinsam mit ihr die Verfilmung der Katastrophe im Fernsehen anzuschauen.
Zu der Zeit damals gab es nur den Spielfilm von 1959. Sie wollte aber nicht, dass ich das alleine gucke, damit sie eben noch ein bisschen erklären kann und vielleicht auch sagen kann, was ist dichterische Freiheit, was ist historisch richtig und so weiter. Und es endete in einer halben Katastrophe. Es endete in einem fürchterlichen Weinkrampf. Wir haben es abbrechen müssen. Sie hat sich stundenlang nicht beruhigen können. Und da hat sie auch noch mal ganz massiv mir erzählt, wie sehr sie unter dieser Entscheidung gelitten hat, ihre Mutter runtergeschickt zu haben. Sie hat sich dafür immer verantwortlich gefühlt.
Mit diesem schlechten Gewissen leben viele Gerettete nach der Katastrophe. Warum ich und nicht die anderen? Das Schreien, das Sterben und das lautlose Untergehen tausendfach vor Augen und im Ohr. Erinnerungen, die das ganze Leben lang bleiben. Die einen haben sie tief in sich vergraben, die anderen haben darüber gesprochen, so wie Heinz Schön, einer der Überlebenden. Er hat Zeit seines Lebens dafür gearbeitet, dass die Geschichte der Wilhelm Gustloff stärker in das Bewusstsein der Menschen rückt, damit solche Kriege und Katastrophen zukünftig verhindert werden. Heinz Schön nahm an 3 Gustloff-Tauchexpeditionen teil. Dank seines Engagements ist das Wrack der Wilhelm Gustloff inzwischen als internationales Seekriegsgrab anerkannt. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Wir haben erinnert an den Untergang der Wilhelm Gustloff vor 80 Jahren. Damals am 30. Januar 1945 starben 9000 Menschen in der Ostsee.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche geht's im Hamburger Hafenkonzert um Aktuelles aus Schifffahrt und Hafen. Wir schauen unter anderem auf die Ermittlungen in Sachen Fährunglück auf der Elbe und wir blicken auf die Jahresbilanz der Seenotretter. Das und mehr hier im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr. Und wenn Sie diese oder andere Hafenkonzertsendungen noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das in unserem Hafenkonzert-Podcast. Alle Informationen dazu gibt's bei uns im Internet unter ndr.de/93 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch einfach mal rein.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Für heute tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.